Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zu Lukas 7. Es ist so, dass Lukas 7 und 8 bilden wieder für sich einen geschlossenen Teil. Es ist im Lukas-Evangelium der vierte Teil. Und zwar, wie wir das auch schon gesehen haben in den vergangenen Bibelseminaren, es ist nach einem strengen Plan aufgebaut, auch dieser Teil, wie alle anderen, ist es so, dass die Abschnitte in einer harmonischen Weise zusammengefügt sind. Wir haben in diesem vierten Teil insgesamt 8 Teile, und zwar so, dass die Teile 1 bis 4, die spiegeln sich inhaltlich mit den Teilen 5 bis 8. Und das ist wichtig, weil ein Teil den anderen Teil interpretiert und uns auch zeigt, was ist jetzt eigentlich wichtig, worauf kommt es darauf an, worauf müssen wir ganz besonders das Augenmerk richten. Aber es ist wichtig, vorab gesagt, dass man nicht nur diese Spiegelungen beachtet, sondern auch den linearen Verlauf, also den Verlauf von einer Geschichte zur nächsten, von einem Abschnitt zum nächsten, denn gerade da unterscheidet sich ja Lukas wieder von Markus und von Matthäus. Und jeder hat den Erzählstoff so angeordnet, um gerade auch durch den Ablauf eine ganz bestimmte Botschaft herauszubringen, die wieder einzigartig ist für jedes einzelne Evangelium. Lesen wir zu Beginn Kapitel 7, die Verse 1 bis 17. Das wäre also genau dieser erste Teil. Und dann könnten wir gerade noch die Spiegelung lesen, Kapitel 8, 22 bis 25. Weil wir ja in einem Abend gar nicht durchkommen mit 2 Kapiteln.
Kapitel 7, Vers 1. Nachdem er alle seine Worte vor den Ohren des Volkes beendet hatte, ging er nach Kapernaum hinein. Der Knecht eines gewissen Hauptmanns aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen: Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig erachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Knecht wird geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt gestellt ist und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, verwunderte er sich über ihn. Und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. Und es geschah danach, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein. Und viele seiner Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt ging mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihm seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung.
Und dann Kapitel 8, Verse 22 bis 25.
Es geschah aber an einem der Tage, dass er in ein Schiff stieg, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturm auf den See und das Schiff lief voll Wasser. Und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber wachte auf, schalt den Wind und das Wogen des Wassers, und sie hörten auf und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken, aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen?
Vielen Dank. Wir haben in diesem ersten Abschnitt in Lukas 7 zuerst das Thema Rettung vor dem Tod, aber im Sinn von Rettung vor Todesgefahr. Der Hauptmann von Kapernaum hat einen Knecht, der am Sterben ist, und der Herr macht ihn gesund. Aber im nächsten Abschnitt haben wir immer noch das Thema Rettung vom Tod, nicht wahr? Das ist eigentlich das Thema in dem Teil 1. Aber da ist einer dann auch wirklich gestorben. Also der Herr kann nicht nur jemanden retten, der fast stirbt, sondern jemand, der bereits gestorben ist. Und ich möchte kurz zeigen, wie man herausfindet, was so das besondere Thema in einem besonderen Abschnitt ist. Man muss darauf achten, welche Themen kommen, so wie ein roter Faden, in den verschiedenen Geschichten vor und auch welche Ausdrücke und Begriffe. Und wir werden gleich sehen, es geht sehr stark um das Thema hier Rettung und Retter. So wie es im vergangenen Teil, in den Kapiteln 5 und 6, da ging es um das Thema Autorität. Und auch um die Frage Sünde und was ist Sünde. Und jetzt, wie sieht man, dass es hier um dieses Thema Rettung geht? Nun, in dieser ersten Geschichte, da haben wir in Vers 3 die Bitte, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Es ist wichtig, dass man weiß, das Wort für gesund machen ist hier diasozo. Sozo heißt retten. Und das ist in den Evangelien ein sehr übliches Wort für retten. Also auch im Matthäus-Evangelium, auch im Markus-Evangelium, wo dann im Deutschen oft steht, er heilte, ist es eigentlich er rettete. In der Elberfelder ist das oft in der Fußnote, ist das dann auch sichtbar oder typischerweise sichtbar dort. Jetzt hier sogar mit der Verstärkung Vorsilbe dia, das heißt durch im Sinn von vollständig retten. Und dann schauen wir mal in Kapitel 7, Vers 50. Da geht es um diese Sünderin im Haus des Pharisäers Simon. Und der Herr vergibt dieser Frau die Sünden. Und liest jemand Vers 50 vor?
Lukas 7, Vers 50. Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden.
Jawohl. Und dann bleib nur, da haben wir wieder dieses Wort sozo, retten. Und dann Kapitel 8, Vers 12. Da geht es in diesem Abschnitt um das vierfache Ackerfeld. Und der Same, das Wort Gottes, wird gesät auf den Weg. Vers 12.
Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden.
Jawohl, da sieht man, es geht um Errettung, und zwar um Errettung durch Glauben. Und dann sehen wir zum Beispiel die Geschichte von dem besessenen Gadarener, der von einer Legion Dämonen besessen war. Kapitel 8, Vers 36.
Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war.
Ja, und auch dafür geheilt ist das griechische Wort sozo, das typische Wort für retten. Er wird also von der dämonischen Macht gerettet, der Frau, der Sünderin. Das ist 7,36 und folgende. Sieht man, wie die parallel sind? Und genau das Gleiche sagt der Herr dieser Frau und jener Frau. Und wenn wir schon da sind, vielleicht noch ein Detail, damit man eben wirklich versteht, diese Harmonien. Die Frau, die Sünderin im Haus des Pharisäers, kannst du gerade mal vorlesen, Kapitel 7, Vers 36.
Lukas 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen.
Jawohl, und so weiter. Also diese Frau kommt von hinten und berührt den Herrn. Ja? Und jetzt in der parallelen Geschichte, 8,40, da lies mal Vers 43.
Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfuss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf.
Jawohl. Auch die Frau kommt von hinten, ja, und berührt den Herrn. Und in der parallelen Geschichte, da sagt sich der Pharisäer Simon so in Gedanken, wenn dieser Mann, Jesus von Nazareth, ein Prophet wäre, dann würde er merken, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt. Ja? Und in dieser parallelen Geschichte, ist ja bekannt, da sagt der Herr, obwohl er da von der Volksmenge gedrängt wird, jemand hat mich berührt. Und er beharrt darauf, obwohl die Jünger sagen, ja, was, jemand hat dich berührt, ist ja klar in der Volksmenge, er beharrt darauf, da war jemand ganz bestimmt, der mich berührt hat, bis die Frau dann alles zugibt. Ja? Also, so hat Lukas, geleitet durch den Heiligen Geist, das Lukas-Evangelium, muss man sagen, komponiert. Und das gilt eben für alle Abschnitte von Lukas 1 bis zum Schluss. Ist alles so harmonisch aufgebaut. Aber eben, das hilft uns jetzt zu sehen, es geht hier um das Thema Rettung. Wir haben jetzt ein paar Stellen gesehen, aber das war jetzt nicht erschöpfend. Aber schon mal klar, das Wort retten, sozo, ist ganz wichtig und überall dort, wo auch ein anderes Wort gebraucht wird für heilen. Es gibt verschiedene Wörter, zum Beispiel 7,21. Kann das jemand lesen?
In jeder Stunde heilt er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht.
Ja, das ist nicht das Wort sozo, sondern therapeuo. Wir kennen das Wort Therapie. Therapeuo. Aber, weil eben schon mal klar wird, durch das häufig gebrauchte Wort retten im Sinn von heilen, wird klar, dass Heilungen durch den Herrn in den Evangelien ein Bild der Rettung sind. Ja? Auch wenn ein anderes Wort gebraucht wird, können wir immer daran denken, all diese Heilung von Krankheiten und Plagen sind ein Bild überhaupt der Rettung eines Menschen. Und ein anderes Wort ist dann noch zu erwähnen in Kapitel 7, Vers 10. Wer liest das?
Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund.
Ja, also das ist jetzt dieser Todkranke, der wird gesund und das Wort hier für gesund sein ist Hygieno. Das kennen wir von Hygiene. Ja, Hygieno, gesund sein. Und so wird also klar, es geht um Rettung. Und noch ein Thema zieht sich jetzt eben hindurch. Die Frage, wer ist der Retter? Wer ist Jesus Christus? Das wird zum Beispiel klar in dem Abschnitt in Kapitel 7, Vers 18. Kann das jemand vorlesen?
Kapitel 7, 18. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles.
Weiter? Weiter, ja, gerne.
Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten?
Jawohl, also Johannes der Täufer im Gefängnis hat plötzlich ein Glaubenstief. Und da stellt sich die Frage, ist Jesus Christus wirklich der Messias? Er hat ihn ja als Messias angekündigt und eingeführt, aber jetzt im Gefängnis kommt natürlich die Frage auf, ja, warum hat er mich bis jetzt nicht befreit aus dem Gefängnis? Und was ist mit dem Joch der Römer? Ist er vielleicht doch nicht der Messias? Und so kommt hier die Frage auf, bist du der Kommende? Und er hat Zweifel, aber in dem gleichen Abschnitt, der zusammenhängend geht bis Vers 35, da sehen wir, wie die Gegner des Herrn, die Pharisäer, die ihn ablehnten, sich Gedanken machten, wer er ist. Liest jemand 7, Vers 33 bis 34?
Lukas 7, Vers 33. Denn Johannes, der Täufer, ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern.
Jawohl. Also hier sieht man nicht nur die Frage, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten, sondern die klare Ablehnung. Er ist es nicht, weil der Herr eben nicht asketisch gelebt hat wie Johannes der Täufer, der sich ernährte von Heuschrecken und von Honig, sondern er hat Wein getrunken und er hat gegessen. Wir haben zum Beispiel gesehen, in dem Haus von Matthäus zusammen mit Sündern und Zöllnern, die zum Glauben geführt werden sollten, und da kommen die Feinde und sagen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Ein Freund von Zöllnern und Sündern. Also es geht um die Frage, wer ist Jesus Christus? Ist er der Retter oder eben nicht? Und in der Geschichte, die wir schon gelesen haben über die Stillung des Sturmes. Dort, nachdem der Herr die Naturgewalten in eigener Autorität beruhigt hat, kommt dort die Frage auf, 8 Vers 25.
Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen?
Ja, jetzt kommt da die richtige Frage auf. Wer ist denn das? Jemand, der einfach in eigener Autorität einfach dem Wind gebietet und den Wellen und die Naturgewalten werden beruhigt. Nicht im Namen Gottes, sondern er kann in seiner eigenen Autorität die Naturgewalten beruhigen. Wer ist denn dieser? Also es geht um die Frage, wie geht Rettung und wer ist der Retter? Und so können wir aber noch weiterfahren und anhand dieser zwei Kapitel zeigen, dass immer wieder diese Frage hier vorgestellt wird: Wer ist Jesus Christus? Es lohnt sich ganz besonders, auf all die Titel und Namen besonders zu achten in diesen zwei Kapiteln. Namen des Herrn Jesus. So, jetzt gehen wir aber der Reihe nach. Der Herr kommt nach Kapernaum, Kapitel 7, Vers 1. Und eben, es geht hier um einen Hauptmann. Übrigens, im Griechischen ist das noch ein bisschen genauer bezeichnet. Hauptmann ist vielleicht etwas sehr allgemein. Das ist ein Zenturion. Also ein Offizier über, das Wort sagt es ja, über 100 Soldaten. Ja, dass man sieht. Also nicht ein General, aber doch einer in der Armee mit einer gehobenen Position. 100 Soldaten unter sich. Und der hatte eben einen Knecht, der am Sterben war. Und nun schickt er Älteste der Juden zum Herrn Jesus, um ihn um Heilung zu bitten. Er selber geht nicht. Was ist der Grund, warum will er nicht selber nachfragen, obwohl er eine gehobene soziale Stellung hat?
Ehrfurcht.
Ehrfurcht, und das hängt aber noch direkt zusammen mit, er sagt ja nicht als Begründung, ich habe so viel Ehrfurcht, darum komme ich nicht, sondern er begründet.
Er ist unwürdig.
Ja. Er selber sagt, ich bin unwürdig. In welchem Vers steht das?
Vers 7.
Ja, und schon Vers 6 am Schluss sagt der Herr: Bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst. Und dann im Vers 7, nicht würdig. Also, obwohl er gesellschaftlich eine hohe Position hatte im Römerreich, als Zenturion, als Hauptmann, sagt er, ich bin unwürdig. Und in der jüdischen Gesellschaft hatte er auch einen besonderen Platz. Warum?
Er hat die Synagoge finanziert.
In welchem Vers steht das mit der Synagoge?
7, 5.
Ja, also diese Ältesten der Juden, die kommen zum Herrn und die sagen, dieser Mann ist würdig. Er sagt, ich bin unwürdig. Sie sagen, er ist würdig. Und er liebt Israel. Und das war schon etwas Spezielles. Denn wir müssen wissen, Antisemitismus fing nicht an mit dem Nazireich, sondern es geht durch alle Jahrhunderte hindurch. Aber schon die alten Römer waren hier schuldig geworden. Das heißt, Antisemitismus war im Römischen Reich ganz stark verbreitet. Ein Hass, sogar ein Spotten über die Juden und ihre besonderen Gesetze. Aber hier ein Römer, der liebt Israel. Das wird besonders hervorgehoben und er hat eben sogar die Synagoge erbaut. Und das Besondere ist, die Synagoge ist heute noch in Überresten zu sehen. In Kapernaum hat man ja im 20. Jahrhundert Ausgrabungen gemacht von Wohnhäusern aus dem 1. Jahrhundert und danach und eben auch die Synagoge gefunden. Allerdings, diese Kalkstein-Synagoge aus weißen Stein, die sehr gut erhalten ist, die stammt aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Aber die ist gebaut gerade auf den Basaltfundamenten aus schwarzem Gestein. Und diese Basaltfundamente, die man auch noch sehen kann, die stammen aus dem ersten Jahrhundert. Das ist offensichtlich die Synagoge, die dieser Hauptmann gespendet hatte. In späterer Zeit hatten die Juden in Kapernaum offensichtlich Reichtum erlangt und darum haben sie diesen Kalkstein importiert, von anderswoher. Denn der typische örtliche Stein dort ist eben der vulkanische Basalt, schwarz. Ja, Christoph?
Der Hauptmann, der hat ja Jesus nie selber gesehen.
Ja.
Und also das heißt, er hat nur von Jesus gehört.
Ja.
Er hat vom Hörensagen her so einen Glauben gehabt von Berichten, die anderen ihm erzählt haben.
Gut, wobei zu sagen ist, du sagst, er hat Jesus Christus noch nie gesehen, erlebt und hat trotzdem so einen starken Glauben. Aber muss ja bedenken, der Herr hat ja Wohnsitz genommen in Kapernaum. Also das heißt, das ist schon möglich, dass er ihn an Veranstaltungen miterlebt hat. Aber was hier klar wird, er kommt nicht persönlich zu ihm, um ihm seine Bitte zu bringen. Also er sagt, ich bin unwürdig, quasi um direkt mit dir Umgang zu haben.
Aber diese Art von Glauben, ist das nicht eigentlich schon was, dass er, ein Zeichen, dass er wiedergeboren ist, dass er dieses Vertrauen hat? Also ich finde einfach, das ist so erstaunlich.
Ja, dieser Glaube ist so erstaunlich, dass sogar der Herr sich erstaunt.
Ja.
Ja, liest jemand Vers 9 vor? 7, Vers 9. Also das wird ja hier sogar hervorgehoben. Ja?
Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch selbst, nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.
Jawohl. Der Mann liebte Israel, war aber kein Israelit. Und sein Glaube ist so groß und so vorbildlich, wie der Herr ihn in ganz Israel nicht vorfand. Also das bestätigt genau, was du gesagt hast. Und jetzt muss man noch den Kontrast sehen. In dieser Geschichte wird klar gemacht, es gibt keinen so großen Glauben in Israel, aber unter den Heiden hat der Herr diesen Mann gefunden. Und was ist in der parallelen Geschichte? Dort wecken doch die Jünger in Todesgefahr auf dem See den Herrn. Das ist übrigens dieser typische Wind, der ein besonderes Phänomen ist des Sees Genezareth. Das ist der Scharkie, wie man ihn auf Arabisch nennt. Der Wind kommt zuweilen von den Golanhöhen runter und kann diesen idyllischen, romantischen See Genezareth in der Kürze in einen Tumult verwandeln. Und der war bis ins 20. Jahrhundert gefürchtet von Fischern. So gefährlich. Ja, und einen solchen Sturm, ein Scharkie von den Golanhöhen, haben die da erlebt. Und der Herr war am Schlafen im Boot, im Schiff. Und dann wecken sie ihn auf und er stillt den See. Aber, Vers 25 von Kapitel 8.
Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen?
Ja, jetzt muss man sich vorstellen, der Herr spricht da zu Israeliten. Und zwar nicht zu irgendwelchen Israeliten, sondern zu seinen auserwählten Jüngern. Und muss ihnen sagen: Wo ist euer Glaube? Merken wir da den Kontrast. Und da sagt er, nicht einmal in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Das macht wieder klar, wie harmonisch diese Geschichten einander gegenübergestellt werden, um gerade das, was Christoph gesagt hat, dieser Glaube ist etwas ganz Außergewöhnliches. Jawohl, das macht das Lukas-Evangelium auf jeden Fall klar. Und jetzt noch mehr.
Kurz noch etwas.
Ja?
Das steht in Lukas 10, dort steht nämlich von Tyros und Sidon. Wenn dort der Herr gewirkt hätte, die hätten sofort Buße getan, im Gegensatz zu Israel.
Ja, Lukas 10, dort sagt der Herr, wie Heiden, eben in Tyrus und Sidon, also im Libanon, wie die reagiert hätten mit Buße auf die Wunder des Herrn, was in Israel nicht der Fall war. Also das zeigt wieder das Problem des Unglaubens in Israel, bei denen, die es am besten hätten wissen können. Ja, die Heiden tun Buße, und das ist genau die Absicht hier von Lukas, um das zu zeigen. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, im Lukas-Evangelium wird gezeigt, wie ein roter Faden durchs ganze Evangelium hindurch, die Gnade Gottes geht über die Grenzen Israels hinaus zu den Heiden. Und darum ist diese Geschichte ganz wichtig, um zu zeigen, man seht hier, ein Römer. Und sein Glaube ist so, wie man ihn in Israel nicht einmal findet. Aber jetzt kommt eben die eigentliche Pointe. Er selber sagt, ich bin unwürdig, zum Herrn zu kommen. Darum schickt er andere Leute. Und was für einen Fehler machen die Ältesten von Kapernaum? Diese jüdischen Ältesten. Sie machen den großen Fehler, dass sie... Ja, die sagen, er ist würdig. Er liebt Israel, er hat die Synagoge gebaut. Aber wenn es um Rettung geht, geht es eben nicht um das, was wir gespendet haben, was wir Gutes getan haben, sondern vor Gott müssen wir erkennen, ich bin unwürdig. Ich bin nicht einmal würdig zu kommen. Und also das ist genau der Fehler des Judentums, dass man diese Lehre aufgestellt hat, der Mensch wird gerettet durch Werke. Und das Neue Testament zeigt, das Evangelium zeigt, nein, Römerbrief, Galaterbrief, nur durch Glauben allein. Gut, wenn ich sage, das Judentum hat dieses Problem entwickelt, aber wir sehen später in der Geschichte der Christenheit, dort kam das genauso wieder auf, durch Werke, durch Leistung, bis ein Luther feststellen musste, nein. Wenn ich auf meine Leistung schaue, es ist ja gar nichts wert. Wie kann ein gerechter Gott einem Sünder gnädig sein? Und er hat eben genau das lernen müssen, was der Hauptmann lernte. Ich bin unwürdig. Ich habe überhaupt nichts, was ich vorweisen kann vor Gott, worauf ich irgendwie ein Recht ableiten könnte, dass er mir gnädig ist. Und dann wird der Glaube eben noch deutlich, in einer weiteren Weise, was erwartet der Hauptmann vom Herrn?
Ja, er glaubt, wenn er nicht mal anwesend ist. Er muss ja nicht mal anwesend sein.
Also er glaubt, auf Distanz kann er ihn heilen. Und noch etwas?
Auf Befehl. Auf Befehl.
Auf Befehl. Nur ein Wort sprechen. Also er ist überzeugt, dass er der Messias ein Wort sprechen muss und dann geschieht's. Und diese Geschichte ist ja parallel zur Geschichte Nummer 5. Und was haben wir dort gesehen? Der Herr hat gesprochen, hat den Wind und die Wellen mit einem Wort bedroht und dann kam die Ruhe. Da wird gezeigt, wer er ist. Er kann sogar die Natur durch sein Wort eben zügeln, und da wird klar gemacht, durch sein Wort kann er vor dem Tod, vor dem unmittelbaren Tod retten. Und gerade die nächste Geschichte mit dem Jüngling von Nain, dort spricht er auch eben einfach ein Wort. Liest jemand 7, Vers 14.
Kapitel 7, Vers 14. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter.
Jawohl. Und dann die Reaktion?
Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht.
Jawohl. Also der Herr spricht ein Wort, und er wird aus dem Toten auferweckt. Und ganz wichtig, er sagt nicht: Jüngling, ich sage dir im Namen Gottes, steh auf, sondern er sagt, ich sage dir, steh auf. Das heißt, in eigener Autorität, nicht wie ein wundertätiger Prophet, sagen wir wie Elia oder Elisa, im Namen Gottes und durch Gebet zu Gott eben Wunder tun konnten, sondern er kann ein Wort sprechen, sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann, und er macht das eben auch in Verbindung mit dem Jüngling von Nain. Er spricht ein Wort und er wird aus den Toten auferweckt.
Dass er Gott als Mensch ist.
Das genau dieses aus. Und das ist ein Beweis für seine Gottheit, dass er Gott und Mensch in einer Person ist. Ja?
Und Gott hat sein Volk besucht. Also ich sage nach Gott hat sein Volk besucht. Gott ist da. Also Sie erkennen eigentlich, dass Gott der Herr da
ja, ist. Sie erkennen die Macht Gottes hier. Und dass also Gott auf Besuch gekommen ist. Ich komme gerade auf diesen Ausdruck noch zurück. Aber was jetzt noch wichtig ist, die Reaktion, haben wir gesehen, ist, alle aber griff Furcht. Und wie ist das hier in der parallelen Geschichte mit der Rettung vor dem Tod auf dem See Genezareth oder im See Genezareth, 8,25.
Erschrocken, aber erstaunt.
Ja, erschrocken, aber erstaunten sie. Auch das ist wieder ganz klar eben parallel gestellt. Und nun etwas ganz Wichtiges. Der Hauptmann hat also erkannt, ich bin unwürdig, ich habe keine Rechte, aber ich bitte ihn einfach. Und er kann es mit einem Wort. Und so geschieht es auch. Aber jetzt, warum hat Lukas noch die Geschichte hinzugefügt von dem Jüngling zu Nain? Diese Geschichte übrigens kommt nur im Lukas-Evangelium vor. Das mit dem Hauptmann kommt ja auch anderswo vor. Aber das ist jetzt, kann man sagen, exklusiv Stoff in der Erzählung von Lukas. Nun, in der ersten Geschichte haben wir einen Hauptmann, der eine höhere Position hat im Römischen Reich, und auch eine angesehene Position unter dem jüdischen Volk als Ausländer. Aber hier haben wir
eine Witwe.
Und sie hat wirklich nichts mehr. Sie hat ihren Mann verloren und jetzt sogar noch ihren Sohn. Also wirklich eine Frau, wo es jedem klar war, Sie hat eigentlich nichts mehr aufzuweisen. Und der Herr kommt und wie ist seine innere Reaktion, also seine innere Haltung in dieser Sache? Die wird ausdrücklich hier beschrieben von Lukas.
Erbarmen.
Ja, wo? Welcher Vers?
13.
Liest du, Carlo, mal Vers 13.
Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht.
Jawohl. Und dieser Ausdruck, innerlich bewegt, das ist ein besonders kostbarer Ausdruck. Der zeigt also, es gibt nur die unverdiente Gnade Gottes. Und sein inneres Erbarmen, das führt zur Rettung. Und jetzt, wo kommt dieser Ausdruck innerlich bewegt noch vor im Lukas-Evangelium? Ja, dort, aber der Ausdruck kommt nicht so vor. Er weint dort, aber der Ausdruck innerlich bewegt, wo kommt der noch in Lukas vor?
Mit den Schafen, die keinen Hirten haben.
Das ist Matthäus 9. Aber...
Ist das nicht Pastazzo? Das Gleiche? Wie im Galater?
Nein, das ist nicht tragen, sondern innerlich bewegt sein. Kapitel 10, Vers 33. Lies du mal vor, Carlo.
Lukas 10, Vers 33.
Ja.
Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn.
Jawohl. Also, der gleiche Ausdruck wird verwendet für den guten Samariter. Und das wird uns dann in Kapitel 10 sehr wichtig sein, um dieses Gleichnis richtig zu interpretieren. Wer ist der gute Samariter? Das ist der Herr Jesus. Und er nennt sich dort der gute Samariter. Und da muss man bedenken, in Johannes 8 wird als Schimpfwort, als Lästerwort, wird er genannt, du bist ein Samariter. Und hier im Gleichnis vergleicht er sich mit diesem Samariter innerlich bewegt. Und zwar muss man sich vorstellen, der ist ein Mann, der kommt von Jerusalem, geht nach Jericho hinab. Das ist ein Unterschied von über einem Kilometer, ja, Gefälle. Jericho, heute die tiefste Stadt der Welt. Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Jerusalem heißt Stadt des Friedens, die Stadt Gottes. Er geht weg von der Stadt des Friedens Richtung Jericho. Das ist die Stadt des Fluches, Josua 6. Das ist genau eigentlich die Geschichte des Menschen, der sich von Gott und der Gemeinschaft von Gott im Garten Eden weggewendet hat. Und dann bleibt nur noch dieser Weg des Fluches. Und unterwegs wird er von Räubern halb tot geschlagen, ein Bild von Satan, dem Menschenmörder von Anfang, wie der Herr ihn in Johannes 8 nennt. Und dann kommt ein Priester und geht vorbei, ein Levit und geht vorbei. Das hat eine besondere Bedeutung, das zeigt, Leviten und Priester, die repräsentieren die Tora, das Gesetz. Das sagt, wenn du dieses tust, dann wirst du leben. Das war eben die Verheißung der Tora. Aber Gott hat die Tora eben gegeben, damit alle Israeliten merken, wir können das gar nicht. Und wir können nicht ewiges Leben bekommen durch Einhalten der Gebote. Wir brauchen einen, der sich über uns erbarmt, wo wir nicht mehr sagen kann, ich bin würdig. Und darum ist das eben dieser, das kann man sagen, das Gesetz kann niemanden retten. Genauso wie der Levit und der Priester nicht halfen. Aber dann kommt ein Samariter, der auf der Reise war. Vom Leviten heißt es nur, von ungefähr, vom Priester heißt es, er kam von ungefähr. So etwas Zufälliges drin, ja? So etwas Ungeplantes. Aber beim Samariter heißt es, der auf der Reise war. Und so ist der Herr Jesus nach dem Plan Gottes, nach dem Rettungsplan Gottes gekommen und hat da eben für Rettung gesorgt. Aber ohne Verdienst. Niemand kann sich irgendwie auf ein Recht berufen. Wir sind abhängig davon, dass er eben innerlich bewegt ist über uns. Und dann die andere Stelle ist Lukas 15, Vers 20.
Lukas 15, Vers 20, der Sohn, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen.
Ja, bis dahin. Also wir sehen in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und da ist es jetzt Gott Vater, der dargestellt wird durch den Vater, der innerlich erbarmt ist über unseren verlorenen Zustand. Und nur so gibt es Rettung. Der Sohn muss sich über uns erbarmen, der Vater muss sich über uns erbarmen. Und so gibt es Rettung. Ohne irgendwelchen Anspruch. Und darum eben ganz wichtig in unserer zweiten Geschichte, also eins besteht aus zwei Geschichten, Rettung vom Tod, aber in der zweiten Geschichte wird eben darum eine Witwe vorgestellt, um wirklich klar zu machen, auch da, wo jemand keine Position mehr hat, nichts mehr vorweisen kann, aber es gibt den Herrn, der innerlich bewegt ist und er kann er kann retten. Und es ist dann so schön, wie es heißt in Vers 15, und er gab ihn seiner Mutter. Sie hatte nichts mehr, aber der Herr gibt und macht sie reich. Und dann haben wir eben schon gelesen, die Volksmenge sagt, Gott hat sein Volk besucht. Kommt das irgendwie bekannt vor, dieser Ausdruck, besucht? Lukas 1, 78. Das ist so ein Leitmotiv, das plötzlich wieder kommt. Ja, in der Musik kennt man dieses Phänomen vom Leitmotiv, dass man einen Wiedererkennungseffekt hat. Oh, das haben wir schon mal gehört, jetzt kommt das wieder. Und hier im Lukas-Evangelium ist das effektiv ein Leitmotiv. Und zwar, lies mal Lukas 1, Vers 68, 67 und 68.
Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat.
Oh, das ist aber zu schwach. Die Übersetzung sollte hier sein, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat. Und dann liest du weiter, Vers 78, 77 und 78.
Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird.
Oder besucht hat, ja. Also, das ist aber jetzt genau wieder der gleiche Ausdruck. Der gleiche Ausdruck kommt dreimal vor im Lukas-Evangelium. Und das macht eben deutlich, das Lukas-Evangelium zeigt uns, wie der Herr Jesus vom Himmel her gekommen ist in diese Welt. Und so hat Gott uns besucht. Wir haben gesehen, das Lukas-Evangelium ist ja so aufgebaut, Teil 1 bis Kapitel 9, Vers 50. Da haben wir sein Kommen in die Welt und nachher der zweite Teil ab Kapitel 9, 51 bis zum Schluss wird alles beschrieben als eine Reise. Wie der Herr geht, weitergeht und weitergeht, schlussendlich nach Jerusalem, um dort zu leiden und dann geht er in die himmlische Herrlichkeit und das endet mit der Himmelfahrt. Und so haben wir also diesen Besuch und dann aber auch in der zweiten Hälfte, wie der Herr wieder von diesem Besuch aufbricht und zurückgeht in die himmlische Herrlichkeit.
Es ist noch interessant, da genau bei diesem Ende in Lukas 9, 51.
Ja.
Ist ja der Herr Jesus in Samaria und er nennt sich ja der Samariter.
Ja.
Auf dieser Reise.
Ja, ganz genau. Das ist der Samariter auf der Reise, ganz genau. Und dort bricht dann eben seine Reise an, 9,51, im Zusammenhang mit dem Samariterland, wie er dann zurückgeht wieder in die himmlische Herrlichkeit. Übrigens, was heißt Samariter? Samaria heißt Shomron. Auf Hebräisch. Und von da wird dann abgeleitet Samariter. Und die Wurzel ist Shamar. Und das heißt beobachten, einhalten. Das ist das typische Wort im 5. Buch Mose, das kommt etwa 50 Mal vor. Immer wenn es heißt, du sollst diese Gebote beobachten und sie einhalten. Beobachten und einhalten ist Shamar. Also das ist das typische Wort für das Buch des Gehorsams, 5. Buch Mose. Es geht um das Einhalten der Gebote. Aber wir wissen, keiner hat das geschafft. Und der Herr Jesus ist der Einzige, der sagen konnte, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, das heißt in seiner ganzen Fülle darzustellen. Er ist der Einzige, der die Tora wirklich eingehalten hat. Und damit ist er eben der wahre Samariter. Samariter heißt also der Einhaltende, der Beobachtende, und zwar die Gebote Gottes.
In Johannes 8, 48 wird der Herr als Samariter bezeichnet.
Ja, genau, diese Stelle habe ich ja erwähnt, nur, und zwar als Lästerung. Dort wird er von seinen Feinden lästerlich genannt. Du bist ja ein Samariter und du hast einen Dämon. Und der Herr benutzt dieses Wort Samariter, aber eben um zu zeigen, wie er gekommen ist, um innerlich bewegt Rettung zu bringen. Ja, dann gehen wir jetzt weiter. Johnny, könntest du lesen, Lukas 8, Vers 18 bis
7, 18.
30. 7, 18 bis, mal bis 30.
Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen umher, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt? Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen.
Ja, bis dahin. Wir haben das schon besprochen. Johannes im Gefängnis hat plötzlich ein Tief im Glauben. Das ist übrigens für manche vielleicht eine Ermutigung, die auch in einer besonderen Lebenssituation so ein Glaubenstief erleben, dass sie denken: Wie ist das möglich? Kann jemand, der ein richtiger Gläubiger ist und jemand, der bekehrt ist und wiedergeboren ist, plötzlich solche Zweifel bekommen? Aber das ist doch ermutigend zu sehen: Johannes, von dem der Herr sagt, das ist nicht nur einfach ein Prophet, sondern ich sage euch, unter den von Frauen geboren ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Und der hat eine solche Glaubenskrise erlebt. Also muss man nicht noch mehr verzweifeln, wenn man schon, sagen wir, vielleicht in einer Depression so weit unten ist, dass man das Gefühl hat, ich kann gar nicht mehr, es ist nur noch dunkel. Also, dann ist das ermutigend. Und wir sehen aber, wie Johannes von dem Herrn da herausgeführt wird. Das ist die andere Seite. Der Herr kann dann auch wieder herausführen. Und er schickt eben Jünger, um zu fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Retter? Und er hat natürlich nicht erlebt, was wir schon vorhin gelesen haben, was in Kapernaum geschehen ist, ja? Und wie dieser Hauptmann sagen kann, sprich nur ein Wort und es ist geschehen. Und wie dieser Jüngling von Nain aus den Toten auferweckt wurde. Ja, wolltest du was sagen, Carlo?
Ja, eine Frage diesbezüglich wegen dem Hauptmann, jetzt Johannes der Täufer. Man redet von der Wiedergeburt. Aber wie ist denn das? Ist die Wiedergeburt nicht erst möglich gewesen nach Pfingsten? Also kann man sagen, dass die in der Evangelie vor Pfingsten eigentlich auch schon wiedergeboren gewesen sind?
Also deine Frage lautet, ist das möglich, dass man von Wiedergeborenen sprechen kann, schon vor Golgatha, ja? Schon alttestamentlich oder erst neutestamentlich? Auch alttestamentlich. Was heißt Wiedergeburt? Das heißt, dass jemand Leben aus Gott bekommt. Und dieses Leben, das zeigt uns besonders der erste Johannesbrief, ermöglicht es überhaupt, dass wir gottgemäß leben können. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft dieses Lebens aus Gott. Das macht es überhaupt aus, dass ein Gläubiger gottgemäß leben kann. Und im Alten Testament, stell dir vor, ein Mose, von ihm wird gesagt in 4. Mose 12, er ist der sanftmütigste Mann auf der ganzen Erde. Ja, Gott rühmt, wie er war, aber Gott rühmt nicht das Fleisch, die verdorbene Natur des Menschen. Der Mose war durch den Glauben bereits alttestamentlich erneuert. Aber was eben die alttestamentlichen Gläubigen normalerweise nicht hatten, war der Heilige Geist innewohnend. Wir sehen, wie der Heilige Geist auf gewisse Propheten kam und im Normalfall auch wieder wegging und wieder kam. Und die Gläubigen im Neuen Testament ab Pfingsten, die haben nicht nur das Leben aus Gott, sondern auch noch den Heiligen Geist, der zusätzlich die Kraft ist, damit sich das neue Leben entfalten kann in unserem Alltag. Ja, Christoph?
Die Wiedergeburt ist nicht mit dem Heiligen Geist verknüpft.
Nein, Wiedergeburt und Empfang des Heiligen Geistes sind zwei verschiedene Dinge. Aber die im Neuen Testament zusammenfallen. Und im Normalfall, wir haben ganz am Anfang, Apostelgeschichte 2, eine Ausnahme bei den Juden und nachher bei den Samaritern und dann bei den Nichtjuden. Dort haben wir den regulären Fall, wie es auch dann in den Lehrbriefen in Epheser 1, 13 und 14 erklärt wird, beim Glauben an das Evangelium wird man mit dem Heiligen Geist versiegelt.
Wie jetzt bei den alttestamentlichen Menschen,
Gläubigen, ja.
Nicht Gläubigen. Also dann konnte man wie Leben aus Gott erlangen, indem dass man sich an die Tora hielt.
Nein, nicht. Die Wiedergeburt geschah nie durch das Halten von Geboten. Gott hat die Tora gegeben. Und er sagt in 3. Mose 18, wer diese Gebote einhält, wird durch sie leben. Aber Gott hat das Gesetz gegeben, um Israel zu zeigen, niemand ist in der Lage, Gottes Forderungen zu erfüllen. Rettung ist nur möglich durch Glauben allein und durch die Gnade Gottes, eben durch das innerliche, innerlich bewegt sein. Und darum sind alle Pharisäer gestorben. Hätten sie die Gebote einhalten können, dann wären sie nie gestorben. Das ist die Verheißung von 3. Mose 18. Wer diese Gebote hält, wird durch sie leben. Aber wie wurde man wiedergeboren im Alten Testament? Durch Bekenntnis der Sünde, durch Umkehr. Also genau das gleiche, der gleiche Grundsatz, durch Bekehrung, alttestamentlich und neutestamentlich, das war der Weg zur Sündenvergebung und eben zur Wiedergeburt.
Das heißt, wenn jetzt jemand ausgenommen vom Herrn das Gesetz befolgt hätte, voll und ganz, würde der heute noch leben, wenn es so weitergegangen wäre?
Ja, wenn jemand die Tora wirklich hätte einhalten können, dann wäre er nicht gestorben, wäre heute noch. Gäbe es noch Pharisäer von vor 2000 Jahren. Ja, genau. Aber das ist eben gerade der Punkt. Das Gesetz war gegeben als ein Spiegel, um den Menschen zu zeigen, wir können nicht durch eigene Werke. Ja?
Dann im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel wird ja auch beschrieben, dass Simeon und Hanna durch Redung des Heiligen Geistes getrieben wurden. Und das war ja auch noch vor der Apostelgeschichte. Also,
ja, also Simeon haben wir in Lukas 2 gesehen, wie der in den Tempel kam, und zwar geleitet durch den Heiligen Geist. Ja? Und er war eigentlich ein Prophet. Und das haben aber eben die Propheten erlebt im Alten Testament schon, dass der Heilige Geist auf sie kam. Aber nicht unbedingt das ganze Leben, sondern wir sehen, wie der Heilige Geist oft eben nur zeitweise kam, wieder wegging. Aber heute für die Gläubigen gilt Johannes 14, der Herr Jesus sagt von dem Heiligen Geist, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Und er wird in euch sein. Ja, Christoph?
Mich wundert einfach dann noch das Volk Israel, wo Gottes Wunder gesehen hat, Gottes Führung, und jedes Mal wieder abgefahren ist. Also das Volk, ich rede.
Ja, ja.
Hätten die überhaupt die Möglichkeit gehabt zu glauben? Also hätten die es, ich stelle mir einfach vor, wenn sie hatten den Heiligen Geist nicht wie ein Prophet. Und wenn du jetzt sagst, das Leben aus Gott ist jetzt was Separates und Heiliges und das kommt durch Bekenntnis der Sünden,
ja,
wo sie ja immer wieder gemacht haben. Also sie haben ja trotzdem immer wieder dann bekannt und dann ist es aber, hat sich lange gehalten und dann ist es wieder abgestürzt. Aber konnten die überhaupt, so wie Mose, diesen Sinn für Gottes Gerechtigkeit haben?
Also du fragst dich, ob Israel als Nation im Alten Testament überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, so verändert zu werden, wie das bei Mose der Fall war. Ja? Und da muss man sagen, ja, jeder hätte diese Möglichkeit gehabt. Und es war ja nicht nur Mose. Wenn wir denken an Josua und Kaleb, von denen Gott sagt, sie sind mir völlig nachgefolgt. Aber das war ihre Entscheidung. Sie wollten dem Herrn die Treue halten. Und jetzt könnten wir durchs Alte Testament gehen und all diese Beispiele anschauen von wirklich treuen Gläubigen.
Aber das sind immer Führungspersonen, also Leute, die sehr hoch waren.
Immer Führungspersonen.
Von dem einfachen Volk merkt man immer, wenn der König zum Beispiel von Israel anfing, Götzen anzubeten, dann liefen alle hinterher. Aber so, meinst du, es gibt das Volk selber, die einfachen Leute, die waren, wenn der König gläubig, also wenn der,
ja,
König in Gottes Willen gewandert hat, ist das Volk in Gottes Willen gewandert, aber wenn der König zum Beispiel nicht, Gottes Willen gewandert
hat. Ja, es war so, dass oft eine Führungsperson, die ein gutes Beispiel war, die hat das Volk mitgezogen. Und wenn eine Führungsperson abfiel, wie zum Beispiel Salomo, dann fiel das Volk auch ab. Aber das ist ja nicht anders heute. In der Christenheit ist es ganz stark, siehst du, diese Abhängigkeit von den Massen der Gläubigen, von gewissen Führungspersonen. Und wenn die falsche Lehren bringen, dann glaubt die Masse. Und man kann auch positive Beispiele bringen, ja. Aber du kannst nicht sagen, dass im Alten Testament nur Führungspersonen solche herausragenden treue Gläubige waren. Denk mal an das Mädchen, das Naaman den Ratschlag gegeben hat, er sollte unbedingt zu dem Propheten Elisa gehen. Das war keine Führungsperson. Und so könnten wir jetzt auf Suche gehen durch das ganze Alte Testament, auf Leute, die keine Führungsperson hatten, Leute, die nicht im Rampenlicht standen und treu waren. Und du wirst ganz viele finden.
Ja, auf die 7000, die Gott vorliegen gelassen hat.
Zum Beispiel in der Zeit von Elia sagt Gott, ich habe 7000 übrig gelassen, die dem Baal ihre Knie nicht beugen. Und das waren Namenlose für uns, ja? Ja.
Ich wollte noch mal den Gedankengang auf die Witwe und die nachfolgende Szene mit Johannes lenken.
Ja.
Das erinnert mich an die Szene in der Synagoge, wo Jesus das Gnadenjahr des Herrn verkündigt, wo gerade die Sachen, die Johannes ausgerichtet werden, dazu führen, dass sie ihn steinigen wollen. Und zum Schluss noch die Witwe erwähnt wird von Zapat,
Ja.
Es viele Witwen in Israel gab, aber nur zu der, Elias ist nur zu der Zapat gegangen und hier geht Jesus zu einer armen Witwe in Israel.
Genau.
Und leitet damit die Szene zu Johannes ein, was Tröstung, Ermutigung
für Johannes war.
Für
ja. Eben in Lukas 4 spricht der Herr von der Zeit von Elia und Elisa und sagt dort eben, wie Elia nur zu einer Witwe ging im Ausland. Aber hier geht der Herr zu einer Witwe im Inland, eine Israelitin. Und noch was, du hast auch angetönt, dieser Zusammenhang, das Gnadenjahr des Herrn, das gerade dort in Lukas 4 in der Synagoge von Nazareth verkündigt wurde. Und das ist gerade wichtig im Zusammenhang mit unserem Abschnitt. Nur zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Wie reagiert der Herr Jesus auf die Frage, bist du der Kommende? Er sagt, erzählt ihm, was da geschieht. Kranke werden geheilt, von Plagen werden Menschen befreit, böse Geister werden ausgetrieben, Blinde sehen wieder. Geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Herr in Lukas 4 zitiert hatte. Lukas 4, Vers 18. Da liest der Herr Jesus vor in der Synagoge von Nazareth.
Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn.
Jawohl. Also es ist ein Zitat aus Jesaja 61. Und es geht hier um das fünfte Gottesknecht-Gedicht in Jesaja. Es gibt fünf Gottesknecht-Gedichte auf den Messias hin. Jesaja 42, 49, 50, 53 und 61. Und hier wird genau eben das klargemacht, wenn der Messias kommt, dann werden diese wunderbaren Dinge geschehen. Gefangene werden befreit aus der Dämonie und Blinde können wieder sehen. Und der Herr ruft aus das angenehme Jahr des Herrn. Und dann stoppt er hier. Und das ist ganz wichtig. Was folgt nämlich in Jesaja 61 nachher?
Das Gericht.
Ja, auszurufen das angenehme Jahr und dann eben die Zeit des Zornes, des Gerichts. Und das lässt der Herr weg. Und zwar haben wir in Jesaja 61 dieses Phänomen, dass man an verschiedenen messianischen Stellen im Alten Testament findet, dass in ein und demselben Abschnitt das erste Kommen des Herrn Jesus, des Messias, als Retter und das zweite Kommen als Richter zusammengenommen wird. Aber der Herr hat ihn in der Synagoge nur bis zum angenehmen Jahr des Herrn gelesen und es geht jetzt da nicht weiter mit dem Gericht. Und das war nun wichtig für Johannes. Der Herr sagt, schau, all diese Heilungen geschehen, genauso wie das in Jesaja 61 gesagt wird und übrigens auch Jesaja 35, 3 bis 5. Und das macht klar, dass er der Messias ist. Aber er ist noch nicht der Messias im Sinn, wie er das sein wird, wenn das zweite Mal kommt als Richter und dann wird er alle Weltreiche besiegen. Und Johannes darf wissen, eben jetzt ist er gekommen, um diese Gnade zu bringen, aber noch nicht das Gericht. Und darum blieb Johannes im Gefängnis. Und er wurde schließlich sogar enthauptet. Das ist eben ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Das Lukas-Evangelium zeigt uns, wie er gekommen ist, das angenehme Jahr des Herrn zu bringen. Die Gnadenzeit, aber noch nicht das Gericht. Das ist für später. Ja, müssen wir an dieser Stelle jetzt aufhören. Ich schlage vor, dass wir dann nächstes Mal lesen ab 7, Vers 18 nochmals und dann gehen wir vorwärts.